Als die Frau auf der Straße aufschlägt, ist sie sofort tot. Ermordet von ihrem eigenen Ehemann. Der hatte die Tat lange geplant und nur auf den richtigen Moment gewartet, eben um sich an ihr zu rächen. Rache dafür, dass sie ihn verlassen hatte. Rache dafür, dass sie seine Gewalt nicht mehr ertragen konnte. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Hauptberuf Journalist. Wie ihr hört, haben wir unsere Führung, also auch ich, durch St. Pölten überlebt. Eine kleine Zusammenfassung dieses Ausflugs in den Abgrund der Hölle findet ihr am Ende der Episode. Da gibt's dann auch einige O-Töne von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und ihr erfahrt auch, warum uns allen beim Anblick von Bananenschachteln künftig ein Schauder über den Rücken läuft. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Außerdem muss ich mich bei euch bedanken. Ihr seid meinem Aufruf, den YouTube-Kanal zu abonnieren, sehr zahlreich gefolgt und ich konnte Mörderisches Österreich endlich für das Partnerprogramm bei YouTube zur Monetarisierung anmelden. Und wie erwartet, hat YouTube gemeint, zu brutaler Content, keine Monetarisierung, wir behalten unsere Werbeeinnahmen lieber selber. Tjo. Also, wenn ihr Mitleid habt, dann werdet doch lieber Mittäterin und Mittäter auf Steady oder ihr werft mir einen Euro via PayPal in den Hut. Vielen Dank, das freut mich und hilft mir wirklich weiter. Und übrigens, danke für nix, YouTube. Wenn wir schon dabei sind, mich hat das Feedback erreicht, ich soll doch die YouTube-Videos mit Bildern ausstatten. Naja, das ist jetzt nicht ganz so einfach. Ich sage am Ende des Podcasts meistens, dass YouTube mit dunkler Technomagie aus dem Audioformat ein Video macht. Es ist natürlich gelogener Blödsinn und so ein bisschen Comedy. Es gibt keine Technomagie und die Plattform nimmt einfach nur die Audiodatei, blendet das Kanallogo ein, schwupps, fertig ist der Podcast-Content auf YouTube. Auf YouTube Music könnt ihr das Ganze als Podcast ohne das Logo schauen. Ich verstehe die Strategie nicht, aber ich glaube, das versteht gerade aktuell niemand. Außerdem schalten die ihre Podcast-App ab. Es ist ein einziges Desaster. Kurz, es geht alles ohne mein Zutun und es ist vollautomatisch. Außerdem ist das hier immer noch ein Podcast und ich hätte gar nicht die Kapazitäten, Ressourcen und das Fachwissen könnte ich mir wahrscheinlich anlesen. Aber jetzt auch noch Bilder in Videos zu schneiden, das schaffe ich einfach zeitlich auch nicht mehr. Ich freue mich aber auf jeden Fall über eure Kommentare auf der Videoplattform, aber schaut doch mal bitte in eure Podcatcher, also zum Beispiel der Platzhirsch Spotify. Interaktionen dort helfen der Sichtbarkeit dieses Kanals nämlich deutlich mehr als YouTube. Danke jedenfalls. Apropos Spotify, die letzte Folge über die Klinger-Tragödie hat es gleich in mehrere Charts geschafft und war nicht nur unter den Top-Episoden, sondern hat diesen Podcast auch gleich zweimal in die Top 100 befördert. Sehr nice, das freut mich. Und außerdem kriege ich da jedes Mal so eine Plakette zum Herunterladen. Da werde ich mir mal ein T-Shirt drucken oder so. So. Genug gelabert, wir eilen flugs zu einem Fall, denn heute geht es um eine zünftige Defenestrierung. Wer das Wort kennt, hat entweder gut in der Geschichtsstunde zum 30-jährigen Krieg aufgepasst oder die Simpsons geschaut. Defenestrieren heißt nämlich nichts anderes, als jemanden zur Hinrichtung aus dem Fenster zu schmeißen. Und den Prager Fenstersturz, den kennen wir alle. Aber was die wenigsten wissen, so etwas Ähnliches gab es auch in Wien. Aber die wahren Abgründe taten sich erst nach der Tat auf. May 19, 1937. Die Zeitungen waren voll mit dem Unglück von Lakehurst, als ein deutsches Luftschiff die Hindenburg festmachen wollte. 35 Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. Trotz der düsteren Nachrichten aus der Welt war die Stimmung in Wien wie immer. Locker, niemals ernst und wahrscheinlich ein bisschen angesoffen. Träum mir den Traum von Wien, so hieß damals ein populäres Lied, das im Radio auf- und abgespielt wurde. Und ich finde es fasst die Stadt und die Stimmung ihrer Menschen bis heute ganz gut zusammen.
weiß auf weiter Welt nur eine Stadt voll Glanz, immer frohes Treiben im Gewühl. Über ernster Arbeit schwebt Gesang und Tanz, Wien bleibt Meisterin im Lebensspiel. Prater Abend und Schönbrunn zur Morgenstund, Liebe füllt das ganze Rund. Ewig bleibt sie jung.
Solche oder ähnliche Musik hörte auch ein gewisser Franz Kuber an diesem Maiabend. Der Franzl, der saß in seiner Wohnung in der Singrinergasse 29 im dritten Stock. Die befindet sich im 12. Wiener Gemeindebezirk. Heute ist das Gebäude ein Zentrum für physikalische Medizin. Damals war es ein Wohnhaus für die Arbeiterschicht der Stadt. So auch Franz Kuber, ein gelernter Maurer. Der genoss den friedlichen Abend, es war sonnig und warm. Wahrscheinlich hatte sich der Franz ein Bier aufgemacht. Das Radio spielte. Ach, wie schön und einfach kann das Leben sein. Es ist schon später geworden. Es war etwa 8:30 Uhr abends. Da hört Franz wieder dieses Geschrei. Das sind die Nachbarn, die sich ständig streiten. Das kam öfter vor, dass sich die beiden Eheleute Adrienne und Karl Dörr in den Haaren lagen. Franz drehte lauter. Er wollte es nicht mehr hören. Fast jeden Abend ging das so. Karl, tu mir nichts, bitte nicht. Was war das? Franz wurde hellhörig und drehte sein Radio ab. Da hörte er es wieder. Das war kein Streit, das war ein Flehen. Karl, tu mir nichts, bitte, bitte schmeiß mich nicht runter. Franz sprang von seinem Sessel auf und stürzte zur Wohnungstür. Das klang nicht gut, gar nicht gut. Sekunden später hörte er einen dumpfen Aufprall durch das Fenster. Auf der Straße war plötzlich Tumult. Überall gingen die Wohnungstüren auf. Die Hausbewohner eilten auf die Straße hinaus, um zu sehen, was passiert war. Eine Menschenmenge stand schon in der engen Gasse und starrte auf einen leblosen Körper. Es war Adrienne Dörr, die da in einer sich langsam ausbreitenden Blutlacke lag. Ihr Schädel war vom Aufprall völlig zertrümmert worden. Sie war sofort tot. »Der Dörr, er hat sie aus dem Fenster geschmissen«, berichten Passanten, die Augenzeugen waren. Eine Zeit lang standen Karl und Adrienne Dörr am Fenster. Sie wehrte sich, bis sie plötzlich vom dritten Stock aus auf die Straße geworfen wurde. Ein Selbstmord? Nein, denn ihr Mann Karl stand noch am Fenster und es war klar, dass er Adrienne aus dem Fenster geworfen hatte. Franz stand da, konnte nicht glauben, was er ihr sehen und hören musste. Da stürmte auch schon ein Wachmann, also ein Polizist, ins Haus in die Wohnung der Dörrs. Sofort wurde Karl verhaftet. Der Mörder leistete auch keinen Widerstand. Als der Polizist ihm Ketten um seine Handgelenke legte, Handschellen gab es damals noch nicht, sagte er nur, ja, meine Frau habe ich ausgeschmissen. Wobei man dazu sagen muss, wenn man in Wien sagt, die habe ich ausgeschmissen, meint man üblicherweise die Tür, nicht das Fenster. Wenig später war auch schon eine Gerichtskommission vor Ort, also eine Art Ermittlungsgruppe. Adriennes Körper wurde in die Gerichtsmedizin gebracht. Am Boden blieb nur die Blutlacke, die langsam in die gepflasterte Straße eintrocknete. Karl Dörr hatte nicht einmal versucht, seine Tat zu verheimlichen. Er wollte sich nur an seiner Frau rächen. Er wollte sie auslöschen und verschwendete gar keinen Gedanken daran, ob er davonkommen würde. Er war nur auf ihren Tod aus. Als Dörr von den Polizisten abgeführt wird, stürzt sich die Menge auf ihn. Der Mörder wird angespuckt, geschlagen und getreten. Die Rettungsmannschaft muss dazwischen gehen und den Mob davon abhalten, Karl sofort an Ort und Stelle zu lynchen. Ein Tatzeuge erinnert sich. Ich stand in der Nähe des Haustores und hörte die Schreie einer Frau. Ich wusste zuerst nicht, woher sie kamen und war der Meinung, dass jemand vom Haus gegenüber gerufen habe. Ich drehte mich um und sah im dritten Stock meines Wohnhauses den Oberkörper einer Frau aus dem Fenster ragen. Die Frau wehrte sich verzweifelt. Im nächsten Augenblick sauste sie vor meinen Augen auf die Straße. 4 Schritte vor mir blieb die Unglückliche auf dem Pflaster liegen. Das Verhör. Wieso tut ein Mensch sowas? Wie konnte ein solcher Mord passieren? Das wollen auch die Ermittler des Kommissariats Meidling wissen. Dabei gab Dörr ihnen bereitwillig Auskunft. Seine Frau und er waren eigentlich schon geschieden. Der Scheidungsprozess war am 9. Mai 1937 abgeschlossen worden. Adrienne wohnte schon längere Zeit in der Wohnung ihrer Mutter in der Pohlgasse in Wien. Sie kam nur hin und wieder vorbei, um sich einige ihrer Sachen, hauptsächlich Kleider, aus der Wohnung von Karl Dörr zu holen. So auch an diesem 19. Mai 1937. Naja, und in der Wohnung sei es eben zum Streit gekommen. Wörter wie Hur und Schlampen sind gefallen und ein lautstarker Streit begann. Als sie zufällig zum Fenster ging, habe er so eine Wut gekriegt, dass er seine Ex-Frau packte und aus dem Fenster warf, gab Dörr während des Verhörs noch ziemlich ungerührt an. Er wusste nämlich, dass Leugnen sinnlos war. Es gab dutzende Augenzeugen für die Tat und er selbst hatte gegenüber dem Polizisten, der ihn verhaftet hatte, auch schon gestanden. Fall abgeschlossen, Mörder gefasst. Danke fürs Zuhören. Bis in 2 Wochen. Bussi, Baba. Ja, glaubt ihr, aber so einfach ist das alles nicht. Denn im Jahr 1937, da war Österreich zwar noch nicht Teil des Dritten Reichs, aber es herrschte der Austrofaschismus. Und das Land wurde von einem gewissen Kurt Schuschnigg beherrscht. Der war bekanntlich eher ein Diktator und nannte sich Bundeskanzler und Frontführer. Und weil der Kurt, von Demokratie gar nichts hielt, hatte er eine super gute Idee, wie man lästige Dinge wie Wahlen loswerden konnte. Man bringt einfach alle um, die anderer Meinung sind. Deshalb war Schuschnigg auch das Mastermind hinter der Todesstrafe, die es seit ein paar Jahren in Österreich wieder gab. Diese Todesstrafe war zwar eher dafür gemacht, diese nervtötenden Sozialdemokraten umzubringen, aber auch für Typen wie den Karl Dörr hatte man noch einen Platz am Würgegalgen frei. Jetzt ging es für Dörr nämlich um die Frage, ob er seine Frau in blanker Wut umgebracht hatte, weil er sich nicht mehr beherrschen konnte. Damit wäre die Tat ein Totschlag und Dörr käme mit einer vermutlich nicht einmal lebenslangen Gefängnisstrafe davon. Würde sich aber nachweisen lassen, dass Dörr den Tod seiner Frau geplant hatte, dann dürfte er seinen letzten Gang in den Hof des Landesgerichts gehen, wo der Pfahl auf ihn wartete. Jetzt könnte man denken, na gut, ist ja eigentlich klar, die Streiterei war ja offensichtlich, Karl geriet in Zorn, handelte im Affekt und warf seine Frau aus dem Fenster. Klarer Fall von Totschlag. Tja, schon bald sollte sich herausstellen, dass hinter der Tat deutlich mehr steckte, als es den Anschein hat. Die Ermittler graben die Polizeiakte von Karl Dörr aus. Ja, denn der hat eine solche. Warum? Naja, er hat im Lauf seiner Karriere eine Menge Gewalttaten angesammelt. Und das Opfer war immer dasselbe, seine Frau Adrienne. Eingesperrt wurde er deswegen aber nie, aber es war bekannt, dass Karl Dörr ein Gewalttäter war. Immer wieder war die Polizei Stammgast bei den Dörrs, weil besorgte Nachbarn Anzeige erstattet hatten. Er bekam vor Gericht sogar einmal einen scharfen Verweis, also eine Androhung von Gefängnis, sollte er seine Frau noch einmal misshandeln. Kurz nach ihrer Hochzeit im September 1931 wurde Adrienne schwanger. Karl Dörr hat sie eines Abends so lange mit Fußtritten malträtiert, bis das Kind totgeboren wurde. Adrienne war im 7. Monat. Die Ermittler beginnen im Umfeld von Karl Dörr zu ermitteln. Die Mutter der getöteten Adrienne wird befragt. Sie hatte ihre Tochter am Abend des Mordes zu ihrem Ex-Mann begleitet. Adrienne und Karl hatten einen 14 Monate alten Sohn. Während Adrienne in die Wohnung von Karl ging, sollte ihre Mutter unten auf der Straße mit dem Baby warten. Und so wurde ihre Mutter und ihr Sohn, also wurden beide, Augenzeugen von Adriennes Tod. Sie hatte kurz bevor sie aus dem Fenster geworfen wurde, noch aus der Wohnung ihre Mutter um Hilfe gerufen. Doch Augenblicke später lag sie schon mit zertrümmertem Schädel auf dem Pflaster. Die Ermittler finden aber auch heraus, dass auch die Mutter von Karl in der Wohnung lebte. Wo war sie zum Tatzeitpunkt? Tja, der Karli, der hat sie kurz vorher weggeschickt. Mutter, gell, du gehst am Engel spazieren, hat er zu ihr gesagt und sie rausgeschmissen. Nicht aus dem Fenster, sondern aus der Tür. Dieses Detail wird später im Prozess noch einmal eine Rolle spielen, denn Adrienne war bereits am Vortag schon in der ehemals gemeinsamen Wohnung gewesen. Angeblich wollte Karl Dörr sie zu diesem Zeitpunkt schon umbringen, doch vor seiner Mutter hat er sich nicht getraut, die Tat auch auszuführen. Zumindest behauptet das ein Nachbar. Dem hatte der Karli nämlich noch am Tag zuvor freimütig erzählt, dass er seine Oede umbringen werde, indem er sie aus dem Fenster werfe. Auch an der Geschichte, Adrienne sei zufällig zum Fenster gegangen und Karl habe sie im Zorn an den Oberschenkeln gepackt und hinuntergeworfen, scheint nichts zu stimmen. In der Wohnung selbst deutet nämlich alles darauf hin, dass es vor Adriennes Tod zu einem heftigen Kampf gekommen sein muss. Die Einrichtung war demoliert, Gegenstände lagen überall verstreut herum. Außerdem deutete alles darauf hin, dass Karl Dörr seine Ex-Frau an den Haaren zum Fenster gezerrt hatte. Die Ermittler fanden nicht nur ausgerissene Haare von Adrienne überall in der Wohnung, sondern auch Splitter von so Haarklammern, so Haarkrebsen oder wie die heißen, und verstreute Haarnadeln. Und dann stellte sich auch noch heraus, dass noch ein Prozess gegen Karl Dörr läuft. Also nicht gegen Karl Dörr, sondern der Prozess läuft eigentlich gegen Adrienne. Denn Karl Dörr zweifelte auf einmal die Vaterschaft des 14 Monate alten gemeinsamen Sohnes an. Er war der festen Meinung, das Kind sei von jemand anderem. Na und da haben wir auch schon ein Mordmotiv. Eifersucht. Karl Dörr hat also seine Mutter weggeschickt, weil er wusste, dass Adrienne zu ihm kam. Er hat sich einem Nachbarn gegenüber anvertraut und hat seine Ex-Frau ganz bewusst aus dem Fenster geworfen. Das klingt alles nicht mehr nach Totschlag. Karl hat jetzt ein Problem. Und seine Probleme werden gleich noch viel, viel größer werden. Der Prozess. Die Verhandlung wurde bereits am 31. Mai 1937, nur 12 Tage nach der Tat, begonnen. Nach dem Standgericht. Das heißt, würde hier ein Todesurteil gefällt, Karl Dörr würde binnen 2 Stunden hingerichtet. Ja, die Zeiten waren wild in Österreich der 30er Jahre. Im Landesgericht herrschte ein enormer Andrang. Draußen warteten Schaulustige darauf, das Monster zu sehen, das seine eigene Frau kaltblütig aus dem Fenster geworfen hatte. Die Treppen und Gänge des Grauen Hauses waren heillos überfüllt. Dennoch wurde jeder Besucher auf Waffen durchsucht, denn es gab die Befürchtung, jemand könnte der Gerechtigkeit selbst Nachdruck verleihen und Karl Dörr auf dem Weg in den Gerichtssaal einfach erschießen. Um 9.15 Uhr wurde die Verhandlung eröffnet. Unter ungeheurer Spannung brachte man den Angeklagten in Begleitung 2 Justizwachebeamten in den Saal. Im Verhandlungssaal wurde es augenblicklich totenstill, heißt es in zeitgenössischen Artikeln. Zitat: Der Angeklagte Karl Dörr war groß und schmächtig. Auf seinem spindeldürren Körper saß ein schmaler Kopf. Das spitze Gesicht mit seinen tiefen, gefurchten Wangen und der langen, spitzen Nase gaben seinem Aussehen etwas Eigentümliches. Kleine Anmerkung von mir, das Hitlerbärtchen würde auch heute wohl in die Liste der optischen Eigentümlichkeiten aufgenommen werden. Ein Foto poste ich euch auf Steady. Seine aschfahle Gesichtsfarbe, sein scheuer Blick, jede seiner Bewegungen ließen erkennen, dass er unter höchster Anspannung stand und Angst hatte. Zunächst begann der Vorsitzende, den Angeklagten Karl Dörr zu seinen Personalien zu befragen. Ich wurde am 1. November 1895 in Wien geboren, nach Wien zuständig, bin römisch-katholisch und geschieden. Zuletzt war ich als Wagenreiniger bei den Bundesbahnen beschäftigt gewesen und habe 6 Klassen Volksschule sowie die Bürgerschule besucht. Mein letztes Monatsgehalt betrug netto 176 Schilling, sind etwa 800 Euro nach heutigem Geld, und ich habe für ein 14 Monate altes Kind zu sorgen. Insgesamt wurden 25 Zeugen vernommen, darunter die Mutter von Karl Dörr, Maria, und die Mutter der getöteten Adrienne, Antonie, die den Tod ihrer Tochter mit ansehen musste. Die Staatsanwaltschaft versuchte nun, den Tatvorsatz zu beweisen. In der Anklage heißt es: Karl Dörr ist verheiratet gewesen. Mit seiner Frau, die er schon lange vorher gekannt hat, hatte er schon früher ein Verhältnis gehabt. Seine Ehe war von allem Anfang an unharmonisch, weil Dörr seine Frau roh und brutal behandelte. Die Frau, die ein wahres Martyrium durchmachen musste, hat niemals die Hilfe der Behörden in Anspruch genommen. Sämtliche Anzeigen sind von dritten Personen, die nicht mit ansehen konnten, wie der Angeklagte seine Frau immer wieder auf das Schwerste misshandelte, erstattet worden. Am 8. Mai des Jahres wurde die Ehe einverständlich geschieden. Die Gatten wohnten voneinander getrennt, kamen aber öfters zusammen, so wieder am 19. Mai. In der Wohnung hat sich nun die furchtbare Mordtat abgespielt. Der Angeklagte selbst berichtete darüber, dass er nach einem kurzen Streit, einer momentanen Eingebung folgend, seine Frau gepackt und aus dem offenen Fenster des dritten Stockwerkes hinausgeworfen hat. Sie blieb tot liegen. Karl Dörr, so führte der Staatsanwalt weiter aus, hat seine Frau vorsätzlich und absichtlich getötet. Ja, das heißt in diesem Fall Todesstrafe. Verschiedene Anhaltspunkte weisen darauf hin, dass der Angeklagte seine Frau auch absichtlich in die Wohnung gelockt hatte, um sie dort auf die fürchterliche Art zu beseitigen. Dörr hat schon einmal einen solchen Versuch unternommen und ist an der Ausführung der Tat nur durch seine Mutter gehindert worden. Ja, das klingt schon mal nicht so gut für den Karl. Der Karl selber, der bekennt sich des gemeinen Mordes natürlich nicht schuldig. Naja, weil sonst wird man ihn sofort aufhängen. Er versucht es mit der Mitleidsmasche. Er beschreibt, wie er im Ersten Weltkrieg beim Tiroler Landsturm an der Südtiroler Front am Isonzo gekämpft hat. Anschließend arbeitete er in einer Gummifabrik und schließlich bei der Eisenbahn, wo er seit über 15 Jahren als Wagenreiniger tätig war. Dass er wegen eines nervösen Leidens, also vermutlich einer psychischen Erkrankung, in Behandlung war, verheimlicht Dörr ebenso wenig. Mit seiner Gattin war er seit etwa 5,5 Jahren verheiratet. Sie arbeitete in einer Wäschefabrik und verdiente monatlich etwa 108 Schilling, also etwa 500 Euro. Karl, der Eifersüchtige. Recht schnell stellt sich vor Gericht heraus, dass Karl krankhaft eifersüchtig war. Eine Rumtreiberin sei die Adrienne gewesen, sagte er. Sie sei nächtelang nicht nach Hause gekommen und habe in dieser Zeit mit anderen Männern geschlafen. Aus den Ermittlungen geht aber ein anderes Bild hervor. Adrienne sei nach den Gewaltausbrüchen ihres Mannes immer wieder zu ihrer Mutter oder Freundinnen geflohen und habe sich dort oft tagelang aufgehalten, um nicht zu Karl zurückzumüssen. Es gebe keine Hinweise darauf, dass sie in dieser Zeit irgendwelche Affären hatte, sagt der Richter zum Angeklagten. Der besteht darauf, dass sie es wild mit anderen getrieben hätte und dass der 14 Monate alte Sohn nicht von ihm sei. Ob er denn irgendwelche Beweise dafür hätte, dass Adrienne andere Männer hatte? Nein. Auf die Frage, wie er seine Frau misshandelt hat, spielt Karl Dörr die Taten herunter. Manchmal, da ist die Adrienne regelrecht durchgegangen. Dann habe er ihr nur einige Ohrfeigen verpasst und ab und zu auch eine mit der flachen Hand aufgequickst. Also im Grund ist er nur seinen Pflichten als Ehemann nachgekommen. Und stell dir vor, der Schlampen hat es auch noch gewagt zu fliehen. Zuletzt vor der Scheidung sogar 6 Wochen lang. Ja, mit einer derartigen Argumentation versucht der Karl gerade der Todesstrafe zu entgehen. Er ist wirklich ein Genie. Tatsächlich dürfte Karl nicht der Hellste gewesen sein, zumindest deuten die zeitgenössischen Berichte auf eine Intelligenzminderung hin, das ist jetzt natürlich nicht bewiesen und was damals in den Zeitungen stand, kann man auch nie so ganz für voll nehmen, aber es scheint schon so, als hätte der Karl ein bisschen Schwierigkeiten, auch diesem Prozess zu folgen. Und ihr ahnt es schon, auch diese Geschichte, dass er meint, das Kind sei nicht von ihm, ja, das stimmt halt alles hinten und vorne nicht. Ich habe mein Kind sehr gern gehabt. Behauptet aber gleichzeitig, dass das Kind nicht von ihm ist. Doch als meine Frau das Kind einmal in der kalten Küche mit kaltem Wasser badete, habe ich ihr deswegen die heftigsten Vorwürfe gemacht. Damals ist meine Frau aufgebracht weggegangen und erst spät in der Nacht wieder heimgekommen. Auf meine Frage, wo sie denn gewesen sei, habe sie mir erklärt, dass mich das nichts anginge. Kurze Zeit später bin ich erneut mit dem Kind alleine geblieben. Als meine Frau dann nach 3 Tagen endlich wieder zurückgekehrt sei, habe ich wieder keine Auskunft über ihr Ausbleiben erhalten. Mein du Armer. Dass Karl sie daraufhin auf den Boden warf, sich auf Adrienne draufkniete und sie minutenlang mit Faustschlägen misshandelte, ja, das Detail hat er natürlich nicht dazu gesagt. Das war nämlich einer dieser Fälle, bei denen die Nachbarn die Polizei geholt hatten. Gäh, die Adrienne ist in der Küche hingefallen. Ja, aber ein paar Watschen habe ich ja schon gegeben. Ich kann mir ungefähr das Gesicht von Karls Verteidiger bei dieser Aussage vorstellen. Auch, dass seine Frau eine Totgeburt erlitt, weil er sie so fest geschlagen hatte, das stimmt alles nicht, sagt der schlaue Kali mit der krankhaften Eifersucht. Die Polizeiprotokolle sprechen aber eine ganz andere Sprache. Und Karl hat auch eine eigene Variante der Tat zu präsentieren. In Wahrheit war nämlich alles so. Zitat. Am 18. Mai ist meine Frau in die Wohnung gekommen und hat sich ihre Wäsche geholt. Es kam wieder zu einem Streit zwischen ihr und meiner Mutter wegen einiger Habseligkeiten, die sie versetzt hatte. Am 19. Mai ist sie dann mit dem Kind zu mir gekommen. Das Kind hat mich fast gar nicht mehr erkannt. Meine Frau hat wieder mit meiner Mutter gestritten und es sind auch einige gehässige Worte gefallen. Aus den Prozessakten geht hervor, dass es unter anderem die Worte Kanäle und Schlampen war. Am Nachmittag haben wir uns im Park getroffen und um 19:30 Uhr abends ist sie wieder mit dem Koffer in die Wohnung gekommen. Sie hat ihre Kleider hergerichtet zum Mitnehmen. Einiges hat sie in ihrem Kasten versperrt. Meine Frau hat auch ein rotes Kleid gehabt. Das hatte sie bei einem Fest getragen. Ich habe mit ihr von jener schönen Zeit sprechen wollen. Ich habe mit ihr lieb und nett gesprochen. Meine Frau hat aber gesagt, das interessiert mich jetzt nicht mehr, ich fahre mit dem Kind weg. Ich bin beim Kasten gestanden. Sie hat immer so hergebissen auf mich. Also hergebissen ist ein Ausdruck für, sie hat ihm Vorwürfe gemacht. Da habe ich ihr einen Stoß versetzt. Sie ist aufs Bett gefallen. Sie hat mich angeschrien und hat gesagt, ob ich narrisch geworden bin. Sie hat immer die Gewohnheit gehabt, gleich zu schreien. Na wirklich, ich kann sie überhaupt nicht beherrschen, die Frau. Wahnsinn. Ähnlich sieht das auch der Richter. Ja, eine Frau muss sich doch nicht alles gefallen lassen, sagt der Vorsitzende. Was war weiter? Dann ist meine Frau zum Fenster gelaufen und hat hinausgeschrien. Ja, was? Ich weiß es nicht mehr genau, so ähnlich wie Mutter, Mutter, Hilfe, ich mag nimmer mehr. Ich bin hin und hab sie beim Gesäß erwischt, hab sie weggezogen. Dann ist es zum Handgemenge gekommen. Der Vorsitzende fragt, und weiter? Ja, ich weiß auch nicht. Vorsitzender, aber bei der Polizei haben Sie das noch ganz genau gewusst. Ja, ich bin in eine derartige Wut geraten, ich habe nichts mehr gehört und nichts mehr gesehen. Ich habe sie bei den Kniekehlen erwischt und habe sie beim Fenster hinausgezogen. Aber ohne jeden Verstand, Herr Vorsitzender, ich kann mir alles nicht vorstellen. Wenn ein Mensch bei Vernunft ist, so kann er so etwas nicht machen. Sie müssen das verstehen, Herr Vorsitzender. Kurzer Einschub von mir, also ich verstehe gar nichts. Der Richter sagt, dass sie in einer gewissen Aufregung waren, das kann man ihnen ohne weiteres zubilligen. Und sie behaupten, dass sie nicht von vornherein die Absicht gehabt haben, ihre Frau beim Fenster hinauszuwerfen. Herr Vorsitzender, nie. Ich habe meine Frau bis zuletzt gern gehabt. Vorsitzender, das Märchen von ihrer Liebe scheint aber nicht sehr glaubwürdig. Jetzt springt der Verteidiger seinem Mandanten zur Seite, weil der merkt, das wird jetzt haarig. Der Verteidiger fragt, haben Sie vielleicht Angst gehabt, dass sich jetzt wieder davon gefürchtet, dass auf das Schreien der Frau wieder die Polizei kommt? Dörr, ja, das war das, was mich so empört hat. Staatsanwalt, Sie müssen uns genauer erzählen, was Sie gemacht haben, als Ihre Frau beim Fenster hinausgeschrien hat. Angeklagter, den Mund wollte ich ja zuhalten, ich habe sie beim Hals erwischt. Staatsanwalt, Sie sollen schon einmal die Absicht gehabt haben, Ihre Frau zum Fenster hinauszuwerfen? Angeklagter, nein, Herr Staatsanwalt, ich habe nie die Absicht gehabt, meine Frau zu ermorden. Staatsanwalt, Ihre Frau hat zuletzt 49 Kilo gewogen. Ist sie in letzter Zeit so mager geworden? Angeklagter, also, wie ich meine Frau geheiratet habe, da war sie so. Der Angeklagte machte mit den Händen eine Kreisbewegung. Staatsanwalt, warum kam denn die Frau so herunter? Also er will wissen, warum die Frau so abgenommen hat. Die Antwort des Herrn Dörr, die ewigen Abortusse, die sie gehabt hat, das nimmt ein Weib doch her. Peter, Podcaster, steht jetzt so nicht in den Gerichtsakten, Kali, das schaut nicht gut aus. Die Mutter des Angeklagten, ja, die sagt lieber nichts aus, wohl aus guten Gründen, eh schon wissen. Das ist jene entzückende Dame, die tote Kanaille und Schlampen genannt hat. Die Mutter der toten Adrienne, Antonia, die belastet den Angeklagten aber schwer. Ich glaube, die Ehe war von allem Anfang an schlecht. Meine Tochter hat immer gesagt, er eifert grundlos, also er ist ständig eifersüchtig. Als meine Tochter die Totgeburt hatte, hat er behauptet, das Kind ist nicht von ihm. Von Beginn der Ehe an habe ich an meiner Tochter Würgespuren und schwarze Flecken von Fußtritten bemerkt. Und weiter berichtete die Zeugin, dass sie am Tattag bei ihrer anderen Tochter gewesen und erst abends nach Hause gekommen sei. Als nächster Zeuge wurde der Bruder der Toten, Gustav, einvernommen. Es war ihm förmlich anzumerken, dass er das Urteil, also sein Urteil, sofort in die eigenen Hände nehmen wollte. Trotzdem blieb er ruhig und berichtete sachlich, wie Karl Dörr ihm einmal durch Handschlag versprochen habe, seine Frau nicht mehr zu misshandeln. Aber schon zwei Tage später hatte Dörr sein Versprechen gebrochen und seine Ehefrau wiederum so furchtbar gequält, dass sogar die Polizei einschreiten musste. Er, also der Gustav, habe deswegen Schlimmstes befürchtet, was sich nun bestätigte. Jetzt sei seine Schwester tot. Gramgebeugt und mit gesenktem Haupt verließ der Zeuge den Zeugenstand, heißt es. Als dann Adriens Hausarzt angehört wird, ja, da ist es dann schon relativ klar. Er berichtet, dass ihm immer wieder die Spuren der Misshandlungen aufgefallen sind. Er berichtet auch, dass Adrien eine Stunde vor ihrem Tod noch einen Termin bei ihm hatte. Dort erzählte sie, dass sie sich unheimlich vor ihrem Gatten fürchtete und dass er sie wohl eines Tages umbringen werde. Daraufhin hatte der Arzt einen Erholungsurlaub, also eine Art Kur, verordnet. Das wollte Adrien aber nicht, denn sie müsse gleich nochmal zu ihrem Ex-Gatten ein paar Sachen holen. Darauf meinte der Arzt, tun Sie das ja nicht. Naja, bekanntlich ging Adrien trotzdem zu Karl in die Wohnung. Und dann sind da auch noch die Arbeitskollegen von Karl, die ihn als roh und streitsüchtig beschreiben. Und ja, er benehme sich sogar in der Arbeit höchst aggressiv seinen Kollegen gegenüber. So ziemlich alle weiteren Zeugen bestätigen das Bild von Karl Dörr. Ein brutaler Arsch. Nur seine Schwester beschreibt ihn als herzensgut und liebenswert. Seine Frau sei an allem schuld gewesen. Klar. Man ist ja immer selber schuld, wenn man von jemand anderem aus dem Fenster geworfen wird. Karls Verteidiger merkt, dass das nicht so gut ausgeht und versucht ein letztes Mal dem Prozess seine Wendung zu geben. Er beantragt, das Standgerichtsverfahren abzubrechen und den Akt in ein ordentliches Gericht überzuführen. Mehr dazu im Klugschiss. Zusätzlich beantragte er einen Lokalaugenschein sowie ein Wurfexperiment mit einer Puppe, die genau die Maße und das Gewicht der Toten besitzen soll. Was er damit bezwecken wollte, ist unklar und auch dem Richter war nicht ganz klar, was das bringen soll, und er lehnte dieses Ansinnen ab. Während des Verfahrens saß Dörr oft schluchzend da, das Gesicht in den Händen verborgen. Reue ist kein Ausdruck dafür, sagt er auf die Frage, was er denn empfinde. Die Tat kann man nicht mehr ungeschehen machen. Ich habe seither keine Stunde mehr geschlafen. Glauben Sie mir, ich möchte mir selbst das Herz herausreißen. Der Angeklagte wendet sich weinend dem Gerichtshof zu. Ich habe meine Frau nicht töten wollen. Der Gerichtshof zieht sich zu einer Beratung zurück. Nach einer Stunde ist der Standesgerichtshof wieder im Saal. Der Vorsitzende verkündet das Urteil. Karl Dörr wird des Verbrechens des gemeinen Mordes schuldig erkannt und zum Tod durch den Strang verurteilt. Der Angeklagte vernahm das Todesurteil ohne jede Regung in einer Hauptachtstellung. Die Begründung des Gerichts lautet im Wesentlichen, Dörr habe die Tat geplant und daher könne nicht von Sinnesverwirrung oder Unzurechnungsfähigkeit die Rede sein. Sie sind des Mordes schuldig befunden worden und der Gerichtshof hat die einzig zulässige Strafe über sie verhängt, die Strafe des Todes. Der Vorsitzende schaut auf die Uhr. Es ist jetzt 16.01 Uhr. Sie haben 2 Stunden Zeit bis zur Exekution. Angeklagter, ich danke und bitte um eine 3. Stunde. Ich möchte meine Verwandten, meine Mutter und meine Schwester noch sprechen. Diese Bitte wird Karl Dörr gewährt. Mit seinem 14 Monate alten Sohn darf der Angeklagte aber nicht mehr sprechen. Das ist ja das Kind, das angeblich gar nicht von ihm ist. Mit seiner Schwiegermutter, also der Mutter von Adrien, will er auch nicht reden, sagt der schlaue Kali. Die hat ihm nämlich bis heute die Tat nicht verziehen. Na sowas aber auch. 3 Stunden später vermeldet das Landesgericht. Das heute Nachmittag vom Standgericht gefällte Todesurteil gegen den Gattenmörder Karl Dörr ist um 19.01 Uhr vollstreckt worden. Klugschiss zum Schluss. Standrecht. Vielleicht ist euch aufgefallen, wie schnell das Todesurteil im heutigen Fall vollstreckt wurde. Das war durch das Standrecht im Ständestaat möglich. Standrecht im Ständestaat, also das liebt man als Podcaster, wenn man sowas öfter sagen muss. Die Geschichte geht so. Österreich war bekanntlich ab 1933 eine Diktatur. Alle anderen Parteien außer der Vaterländischen Front wurden verboten und ein gewisser Engelbert Dollfuß herrschte absolut. Das gefiel natürlich nicht allen Menschen und am Nachmittag des 3. Oktober 1933 schoss der 22-jährige Wiener Rudolf Drittel mit einem Revolver zweimal auf Bundeskanzler Engelbert. Leider war der Drittel echt ein schlechter Schütze und der Kanzler wurde nur am Oberarm verletzt. Aber den tollen Engelbert erschießen wollen gefiel vor allem dem Engelbert nicht und als Folge dieses Attentats wurde am 10. November 1933 das Standrecht und damit die Möglichkeit der Todesstrafe wieder eingeführt. Das Standrecht trat am nächsten Tag in Kraft und galt für Mord, Brandstiftung und für das Verbrechen der öffentlichen Gewalttätigkeit. Das war super für den kleinen Diktator, weil mit Brandstiftung und öffentlicher Gewalttätigkeit konnte man auch ganz einfach diese super nervigen Sozis hinrichten. Angewandt werden konnte das Standrecht an Straftätern, die auf frischer Tat betreten wurden, also die auf frischer Tat ertappt wurden, oder deren Schuld ohne Verzug feststellbar war. Also ohne Verzug heißt in unserem Fall zum Beispiel eben beim Herrn Dörr, dass der seine Frau aus dem Fenster geschmissen hat. Das Verfahren wurde von einem aus 4 Richtern und einem Staatsanwalt bestehenden fliegenden Senat am Oberlandesgericht Wien geführt und dauerte längstens 3 Tage. Bei einstimmiger Schuldbejahung wurde das Todesurteil ausgesprochen und innerhalb von 3 Stunden vollstreckt. Gegen das Urteil war kein Rechtsmittel zulässig, einzig eine Begnadigung durch den Bundespräsidenten war möglich. Und da war die Frage, ob der Justizminister überhaupt das Gnadengesuch an den Präsidenten weiterleitete. Hatte der Justizminister keine Lust? Ja, dann hattest du eben Pech. Insgesamt wurden zwischen Februar 1934 und März 1938 in Österreich 141 Todesurteile ausgesprochen, von denen die meisten aber in Haftstrafen umgewandelt wurden. Aber 45 Personen wurden hingerichtet. Darunter war auch der Täter aus Episode 11, Blutbad im Hochgebirge. Als man nämlich herausfand, dass der Raubmörder auch ein Sozialdemokrat war, tja, da war es um ihn geschehen. St. Pölten Special. So, jetzt kommen wir zu dem Teil, auf den ihr alle gewartet habt. Unser Gang in die Hölle, durch den Schlund des Abgrundes nach St. Pölten. Wir haben uns am Samstag vor 2 Wochen am Hauptplatz getroffen und einige sehr interessante Dinge gelernt. Nämlich, dass es den St. Pöltenern nicht möglich war, den Rathausturm gerade auf ein Gebäude zu bauen. Jetzt ist er unsymmetrisch. Naja. Dann haben wir über Führerscheinprüfungen in St. Pölten gelernt. Ein reicher Hotelier hatte nämlich im frühen 20. Jahrhundert schon ein Auto. Leider gab das Gefährt nach 2 Prüfungsrunden den Geist auf und war nicht mehr in Gang zu kriegen. Macht aber nichts, dann wurde das Auto einfach von Freiwilligen geschoben und der Prüfling tat so, als würde er wirklich fahren. Wahrscheinlich haben sie auch noch Brumm-Brumm-Geräusche imitiert. Und dann ist dann auch die Geschichte von der mittelalterlichen Kirche in St. Pölten. Weil die St. Pöltener einen Veranstaltungsort haben wollten, haben sie einfach Betonplatten über die archäologische Ausgrabung gelegt. Vorher wurden aber noch 23.000 Skelette ausgegraben und die Toten liegen jetzt in Bananenschachteln in irgendwelchen historischen Archiven. Na gut, immer noch besser als die letzte Ruhestätte auf alle Ewigkeit in der niederösterreichischen Landeshauptstadt zu haben. Außerdem habe ich gelernt, dass der Europaplatz nicht der hässlichste, abscheulichste und von einem Wahnsinnigen entworfene Fiebertraum eines Kreisverkehrs ist, sondern die hässlichste, abscheulichste, von einem Wahnsinnigen geplante, im Fiebertraum erschaffene Kreuzung ist. Ich möchte mich bei allen St. Pöltnerinnen und St. Pöltnern entschuldigen, deren Gefühle ich durch diese Verwechslung verletzt habe. Aber genug von mir. Hier sind einige O-Töne von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Führung. Zuerst hört ihr aber noch kurz die Rita, das ist die Führerin, die uns die Stadt gezeigt hat und die wirklich einen super tollen Job gemacht hat. Und in dem jetzt folgenden Ausschnitt erzählt sie gerade, warum wir so einen schlechten Eindruck von St. Pölten haben und warum sich der bis heute hält.
Dass wir uns von etwas machen, extrem vom 19. Jahrhundert geprägt, von dem, was damals über eine Ortschaft, eine Stadt gedacht, gesagt worden ist. und aus dem heraus beurteilt man es dann. Ich werde Ihnen noch, wir haben derzeit so ein bisschen unter 60.000 Einwohner und haben trotz dieser relativ geringen Größe eine eigene Stadtarchäologie. Brauchen wir auch bitterlich. Ich sage immer ganz gern so als Bonmot zu den Gästen, wenn sie bei uns im Innenstadtbereich irgendwie einen, ich weiß nicht, Tomatenstrauch einpflanzen wollen, ist geschickt, dass sie rufen den Herrn Dr. Riese, den Stadtarchäologen, vorher an, brauchen es nachher nicht warten, bis er kommt. Weil die Frage ist gar nicht so sehr, ob ich irgendwo was finde, sondern die Frage ist vielmehr, was.
Ja, angeblich ist es wirklich so, dass man immer etwas findet. Wenn man Pech hat, ist es nur aus dem Mittelalter und wenn man Glück hat, ist es irgendwie so eine halbe römische Legion. So habe ich das zumindest verstanden. Aber jetzt zu den Eindrücken unserer Teilnehmer.
Ja, hallo, ich bin die Susanne. Ich bin ursprünglich aus Wien. Ich finde St. Pölten wirklich eine sehr sehenswerte Stadt und ich finde, man könnte sich ruhig mal hier einmal niederlassen und sich das mal anschauen.
Ich bin die Maria und es ist halt einfach nicht Wien.
Hallo, ich bin die Carmen. Es war unerwartet, aber super.
Wie schlimm war es?
Es war auszuhalten, aber ich brauche nicht mehr kommen.
Hallo, mein Name ist Anja. Es haben viel mehr Geschäfte offen, als ich erwartet hätte und ja, ganz schön.
Hallo, ich bin der Bernhard. Ich habe den Ausflug sehr genossen, aber ich freue mich auch schon wieder, diese Stadt zu verlassen.
Hallo, ich bin die Claudia und seit heute ziehe ich Bananenschachteln mit ganz anderen Augen.
Ja, hallo, ich bin der Erhard und was soll ich sagen, tolle Stadtführung. Stadt ist eigentlich gar nicht so schlecht und ich bin trotzdem froh, dass ich es überlebt habe.
So, und ich konnte natürlich all diese Positivmeldungen nicht stehen lassen und habe die Leute natürlich ein bisschen angestachelt, ein bisschen über St. Pölten zu haten. Das kam dabei raus.
St. Pölten kann man eigentlich nicht haten, wie auf Toten trampelt man nicht herum. Aber
ja, hallo, ich bin der Gregor und ich würde eigentlich abschließend nur sagen, jede Stadt hat ihre Leichen im Keller, St. Pölten hat es halt in Bananenschachteln.
Hallo liebe Mithörer von Mörderisches Österreich, hier ist Wolf
und Zoe.
Wir wollten euch nur sagen, ihr habt bei der Tour durch St. Pölten definitiv etwas verpasst. Es war absolut super, es war schon beinahe umwerfend.
Ich werde jetzt auf ewig über Bananenschachteln nachdenken, durch die Erfahrung, die wir das gesammelt haben. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Danke nochmal an Peter.
Ja, da geht mir doch auch das Herz auf bei so einem Lob. Seitdem überlege ich übrigens, wie ich Bananenschachteln in ein Merchandising-Konzept für diesen Podcast verwandeln kann. Wenn ihr dazu Ideen habt, bitte sagt mir Bescheid. Ich überlege tatsächlich, so Bananenschachteln bedrucken zu lassen mit so meine letzte Ruhestätte. Das könnt ihr euch dann ins Regal stellen oder so. Aber was tut man dann damit? Ich weiß es auch nicht. Also wenn wer Ideen hat, bitte meldet euch einfach. So, aber das war es jetzt auch schon. Das war jetzt nämlich die 64. Episode von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com/mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Ralf, Dagmar, Sarah, Mechthilde, Sigi, Nathalie, Eva, Bianca, Björn, Elisabeth, Patricia, Alexandra, Jaulustus, Bianca, Bernd, Lara, Martin, Natascha, Johannes, Ingmar, Juliana, Daphne, Thomas, Chris, Bernhard, Annemarie, Petra, Haji, Anna, Monika, Philipp, Diana, Iris, Kilian, Magda, Elisabeth, Axel, Josef, Conny, Stefan, Barbara, Karina, Miriam, Schirkan, Franz, Julia und Nicole, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäterin und Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und das ganz ohne Werbung. Wenn ihr auf Steady den kostenlosen Newsletter abonniert, er ist wirklich kostenlos, kostet nichts, es ist wirklich nur ein Klick auf einen Button und ihr gebt eure E-Mail-Adresse an, dann kriegt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Wie oft kann ich eigentlich erwähnen, dass das Zeug kostenlos ist? Ich sag's nochmal, es ist kostenlos. In diesem Fall sind es Fotos von der Gerichtsverhandlung gegen den Karl Dörr, wie er da sitzt mit seinen 20 Kilo als am Nosser und seinem Hitlerbärtchen. Es ist sehenswert. Wenn euch ein monatliches Abonnement zu viel ist oder nicht noch einen Abbuch auf eurem Konto gebrauchen könnt, das kann ich sehr gut verstehen, könnt ihr mir via paypal.me@moepodcast eine kleine Spende zukommen lassen. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Wenn ich mir was wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, langsam sprechen, Peter, dann wären das Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben, boah, heute ist ein schwieriger Tag, hey, wirklich. So, ich lasse das jetzt drinnen. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise auf einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Nachricht auf Steady. Außerdem gibt es eine E-Mail-Adresse namens mösterreichpodcast@gmail.com, an die könnt ihr euch wenden, wenn ihr mit mir persönlich in Kontakt treten wollt. Schaut auch gerne auf YouTube vorbei, dort könnt ihr den Podcast anschauen. Also eigentlich nicht, das haben wir im Intro schon geklärt, es ist nur das Logo, Bildmaterial extra gibt es keines. Egal, lieber gescheiter wäre es, ihr macht es auf Spotify oder wo immer ihr, oder Apple Podcasts oder wo immer Podcasts hört, das hilft mir. Und wenn ihr von dem ganzen Mord und Totschlag hier auf diesem Kanal einmal eine Pause braucht, dann hört doch mal bei der Steuerfrau rein. In diesem Podcast spreche ich mit einer echten Steuerfrau, also einer echten Seefrau, über ein Thema, von dem ich keine Ahnung habe, nämlich Segeln. Die Fachfrau erklärt, wie das Leben auf hoher See funktioniert und ich stelle meist dumme, ahnungslose und oder unpassende Fragen. Das soll recht lustig sein, habe ich gehört. Steuerfrau, der Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, ja nicht mehr lange vermutlich, Antenna Podcastbox und so weiter. Ihr wisst, wo ihr eure Podcasts findet, kommt, das ist doch lächerlich, ich brauche das jetzt nicht alles aufzählen. Auf der Website mörderisch.simplecast.com findet ihr alle Episoden ganz übersichtlich und dort könnt ihr auch euren Lieblingspodcast-Dienst einfach aussuchen. Außerdem findet ihr Mörderisches Österreich auf Instagram. Da habe ich ein kleines Video gepostet. Ich war nämlich diese Woche in Finnland und durfte mich vom Windows 95 Man bei einer Party unterhalten lassen. Das war sehr lustig. Also wenn ihr so einen Blödsinn sehen wollt, dann bitte schaut da rein. Die meiste Zeit gibt es aber nur Fan-Content von Kater Caramello, der heute interessanterweise seine Medikamente früher bekommen hat und deshalb die Klappe gehalten hat während dieser Aufnahme. Yay. In diesem Sinne, möge euer Leben nie in einer Bananenschachtel enden. Bussi und Baba.